Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil meines In Good Company Podcasts mit meinem Freund Niklas. Er ist Schachgroßmeister und einer der Top 150 Spieler weltweit. In dieser Folge tauchen wir ein in das Mindgame Schach und wie er es als Großmeister meistert. Fokus, Emotionskontrolle, Risikoeinschätzung und was er daraus für sein Leben und auch sein Business mitgenommen hat. Außerdem tauchen wir ein hinter die Kulissen der Schachindustrie und wie seine, die größte Online-Schachschule Deutschlands, funktioniert. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem zweiten Teil des In Good Company Podcasts. Jetzt aber zu deiner eigenen Schachschule. Chessens. Okay, jetzt haben wir es. Genau, 2012 angefangen mit deinem YouTube-Channel, wo du auch gesagt hast, der war eigentlich auch so die Grundlage, dass das gut funktioniert. 2018 seid ihr mit der Schule an den Start gegangen, du und noch ein Partner, Kompagnon?
Genau.
Okay.
Mhm.
Okay.
Ein Kompagnon.
Warum ist das? Ist das
bitte?
Warum lachst du?
Das ist der normale Begriff,
Kompagnon, oder? Ja. Kann man mal sagen. Sagt man aber nicht so oft.
Nee. Genau.
Ja. Ihr seid mittlerweile die größte Online-Schachschule in Deutschland.
Richtig, ja.
Wie viele Schüler habt ihr?
Wir haben, also man muss erstmal verstehen, dass es größtenteils Videokurse sind. Das sind jetzt nicht irgendwie 1:1 Calls mit mir. Wir haben das dann auch noch mit reingenommen vor ein paar Jahren, dass wir so auch Live-Coachings anbieten mit Trainern, auch Live-Seminare, auch Live-Turniere und so weiter und so fort. Aber wir haben gestartet mit reinen Videokursen, also reine Infoprodukte. Und da haben wir mittlerweile über 5000 Leute, die sich irgendwie mal so mit einem Kurs zugelegt haben zumindest. Mhm. Und haben das über die letzten Jahre aufgebaut. Das ist jetzt auch schon, wir sind im siebten Jahr, das ist verrückt. 2018 sind wir gestartet, während der Weltmeisterschaft damals, zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana. Das war der perfekte Zeitpunkt, ja, weil da einfach ein Rieseninteresse gerade da war. Und das, man hattest du ja schon angesprochen, YouTube war dann eine gute Grundlage, weil mich darüber schon viele gekannt haben. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie vielleicht 10.000 Abonnenten oder irgendwie sowas. Und die Leute kannten mich
schon. Okay, gut. 10.000 damals, dann ist es jetzt in den letzten Jahren wirklich noch mal um mehr als das Zehnfache gewachsen.
Richtig.
Also, okay,
spannend. Aber vielleicht hätte ich mehr als 10. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kannten mich die Leute schon und waren dann auch eher bereit, sag ich mal, sich dort einen Kurs zuzulegen. Weil als wir das gemacht haben, wir wussten ja nicht, wie kommt das an. Wir dachten, okay, vielleicht verdienen wir da ein bisschen nebenbei Geld. Du weißt ja nicht, wenn du so ein Projekt startest. Und das waren jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen hochpreisigere Schachkurse, die wir irgendwie für 150 Euro oder sowas angeboten haben. Das war, glaube ich, unser niedrigster Preis am Anfang. Also hochpreisig, aber sehr, sehr umfangreich, was eben sonst auch noch niemand gemacht hat, dass man wirklich ein komplettes Programm anbietet, um einen Spieler von einer Spielstärke auf die nächste zu bringen. So haben wir dann unsere Kurse auch genannt, unsere Programme, die hießen dann Erreiche 1400 DWZ. DWZ heißt deutsche Wertungszahl, ist quasi analog zu ELO. Genau, ist recht ähnlich, nur eben in deutsche nationale Wertungszahl. Und dann kriegst du in diesem Programm quasi alles, was du brauchst, alle Themen von Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel, Taktik, Berechnung, alles wird abgedeckt, damit du eben auf dieses Level kommst. Und da bist du bei einem ganzen Programm, bist du auch schon mal bei über 70 Stunden Videolaufzeit. Ist natürlich sehr, sehr umfangreich, aber das wollten die Leute. Die Leute wollten sich nicht selber das irgendwie alles zusammensuchen. Hier mal ein Kurs, da mal ein Kurs, verschiedene Websites. Sie wollten eine Website, eine Lösung.
Ja, genau.
Und deshalb ist es
sozusagen ein Problem gelöst.
Richtig, ja. Problem, also du weißt zumindest, okay, ich mache diesen Kurs, ich mache diese Kurse und dann, ich mache die Aufgabe, ich ziehe das alles durch.
Ich habe alles, ich muss nur exekutieren.
Genau, nur.
Genau, was sehr oft sozusagen.
Dann hängt es häufig.
Aber das Belohnungssystem hat schon sozusagen reagiert, wenn du den Kaufbutton drückst.
Du denkst schon, jetzt habe ich es.
Jetzt habe ich es. Jetzt noch, also 5000, die jetzt von 2018 bis 2025 den Kaufbutton gedrückt haben. Okay. Das sind jetzt knapp 7 Jahre. Sind ungefähr 700 plus sozusagen pro Jahr.
Okay, ja.
Genau. Ich jetzt ja, mal kurz, ja, genau. 700 plus pro Jahr. Und die, ist das ein Subscription oder ist das ein Einmalkauf? Also, so, weil die Frage ist, okay, wie viel sind davon jetzt noch entsprechend aktiv?
Ja, nee, absolut. Ja. Klar, also wir haben angefangen viel mit Einmalzahlungen und dann haben wir eben mit der Zeit, ich meine, wir waren komplett beide blauäugig, das war unser erstes Unternehmen, ne? Wir haben sehr viel gelernt. Mit der Zeit haben wir verstanden, okay, wir müssen es irgendwie auch schaffen, dass ein regelmäßiger Cashflow reinkommt. Mhm. Dann haben wir sehr viel mehr mit Ratenzahlungen gearbeitet.
Subscription.
Ja. Genau, ja, Subscription kam dann auch noch erstmal Ratenzahlungen, weil wir hatten zum Beispiel unsere Masterclass, das war unser quasi rundum alles Ding, das hat 1000 Euro gekostet, 999. Und dann haben wir eben angefangen zu sagen, okay, wir bieten das auch auf 12 oder 24 Monatsraten an. Und dann 24 Monatsraten irgendwie mit Rabatt, irgendwie 35 Euro. Und dann hast du wirklich so einen regelmäßigen Cash. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und viel mehr Leute haben dann eben gesagt, okay, ich mache so einen Ratenplan, als ich gebe jetzt einfach mal einen Tausender aus. Ne? Ist ja vollkommen klar. Und dann haben wir auch 2022 angefangen, eben auch mit diesem Gedanken, wir wollen regelmäßigen Cashflow generieren, dass wir diese Live-Coachings angeboten haben, die dann logischerweise auch eine Mitgliedschaft sind, ein Abonnement, weil du hast ja jede Woche dann mehrere Live-Trainings, an denen du teilnehmen kannst, du hast Seminare, an denen du teilnehmen kannst, Turniere, und da haben wir ein echt ein schönes Paket geschnürt, wo die Leute sehr hochwertiges Live-Training bekommen können und dafür dann im Abo in der Mitgliedschaft sind. Und dann seit diesem Jahr haben wir nochmal unser Modell umgestellt, wo wir komplett weg sind von diesen ganzen Einmalzahlungen. Du konntest irgendwie, konntest diesen Kurs kaufen, dann ein Programm kaufen, du kannst dann alle Programme zusammen kaufen. War auch ein bisschen verwirrend für die Leute teilweise. Haben wir gesagt, wir vereinfachen das jetzt komplett. Es gibt jetzt einfach eine Mitgliedschaft für 29 Euro, also eine Mitgliedschaft für die ganzen Kurse für 29 Euro. Da sind jetzt nicht diese Live-Coachings drin, da sind alle Kurse drin. 29 Euro hier, dann bekommst du quasi alles. Du kannst frei auswählen, was du trainieren willst und du kannst das so machen. Aber auch im Prinzip wieder mit dem Hintergedanken, okay, wie können wir es schaffen, dass die Leute eben auch ein bisschen länger aktiv bleiben und dann im Endeffekt auch im Prinzip unseren Kundenwert erhöhen. Weil logischerweise, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Du hast eine endliche Zahl von Kunden und du möchtest natürlich schon irgendwie probieren zu optimieren.
Den Customer was, Lifetime Value.
Den Customer Lifetime Value, dass der entsprechend dann hoch ist. Ja.
Okay, also im Schnitt sind es, sage ich mal, ich glaube, ich hatte jetzt um die 60 Kunden jeden Monat, die neu entsprechend dazukommen, wenn man jetzt diese diesen Kundenstamm von 5.000 Kunden.
Ja, ich glaube jetzt, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, ja, 60, ja.
Ja?
Könnte sein, ja.
Und jetzt steigen die, okay, seit neuestem über Subscription ein.
Ja.
Okay, let's see. Also ich meine, ihr habt ja den, ihr habt ja die Erfahrung von denen, die vielleicht 2018 eingestiegen sind, die dann nochmal gekauft haben.
Genau.
Wie dann sozusagen der Lifetime Value auch ist, ob die aktiv bleiben, ob es eher, gibt es ja auch viel bei Content-Produkten, einfach so ein gutes Gefühlkauf ist und dann nutzen sie es nicht und sind eigentlich direkt.
Ja, das ist eine große Frage. Ne? Also es war jetzt auch für mich nicht klar, ob diese Entscheidung von Einmalzahlung und Ratenzahlung hin zu dem Abonnement, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Aber es ist eben ein Experiment. Also es gibt den Vorteil natürlich, dass die Schwelle viel geringer ist mit den 29 Euro, als erstmal 160 Euro für einen Kurs auszugeben. Und du hast natürlich gewisse Fälle, wo Leute kaufen sich einen Kurs für 160 Euro und das war's dann. Und sie machen den Kurs nicht oder aus einem anderen Grund, wie auch immer, machen sie dann nicht weiter. Während du natürlich andere Leute hast, die kaufen sich vielleicht den ersten Kurs, dann den zweiten und kaufen vielleicht alle Kurse. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber gerade für die Leute, die nur einmal einen Kurs kaufen und die haben dann einen Customer Value von 160 Euro, wenn du da im Vergleich, wenn die jetzt 6 Monate drinbleiben in dieser Mitgliedschaft, dann bist du da natürlich schon drüber mit 6 mal 30 Euro im Prinzip. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn es jetzt Aktionen gibt und die Leute können irgendwie zuschlagen und sie wissen, sie haben diesen Kurs jetzt auf Lebenszeit und sie bekommen den jetzt mit 20% Rabatt, dann schlagen sie da natürlich eher zu, als wenn das jetzt ein Abonnement ist, wo sie jetzt sagen, ey, das macht eigentlich nur Sinn, wenn ich jetzt dafür auch Zeit habe, jetzt den Kurs auch zu bearbeiten. Weil sonst, warum soll ich jetzt auch mit 20% mir das holen, wenn ich aktuell nicht die Zeit habe, verbrenne ich nur Geld. Ne? Mhm. Deshalb Ich glaube, das kann schon funktionieren, dieses Abonnementmodell, aber es ist ein bisschen, man muss langfristiger denken. Es muss sich eben aufbauen über eine gewisse Zeit, ja, dass jeden Monat gewisse Anzahl von Leuten reinkommen und dann auch drin bleiben.
Ja. Und eventuell kann es, also chess.com bieten die auch Schachkurse an?
Ja, aber also, die haben da nicht so den Fokus drauf,
okay,
nicht so strukturiert.
Okay, ist anderen.
Ja.
Okay. Weil meine Überlegung ist, du kannst eventuell sogar den Preis noch mehr senken für das Einstiegsangebot und so kannst du natürlich eine immer breitere Zielgruppe eventuell ansprechen.
Ja, das ist immer die Frage.
Ne? Und dann hast du halt deine sozusagen entsprechenden Premium-Produkte und Add-ons.
Ja.
Aber es ist momentan auch so Trial and Error quasi.
Ist ein bisschen Trial and Error. Und ja, wir haben dann noch das höhere Angebot mit dem Live-Coachings. Das ist natürlich auch ein bisschen die Idee, dass die Leute kommen rein und da haben sie vielleicht Lust, ich möchte auch an diesen Live-Coachings teilnehmen, hier mehrmals die Woche. Ich möchte an Seminaren teilnehmen mit Niklas, an den Turnieren. Und das kostet dann 79 Euro im Monat. So. Und ja, also, aber auf jeden Fall, ich fand persönlich sehr interessant diese Entwicklung von komplett Einmalzahlung und jetzt fast ausschließlich quasi über Abonnement. Was aber, ich glaube, dem Zeitgeist irgendwie entspricht, was man ja auch bei vielen anderen
sieht, genau. Customer Lifetime Value macht ja auch eine ganz andere Bewertung von deinem Business Case letzten Endes wieder aus. Also sind ja verschiedene Faktoren, die da dahinter stehen.
Ja.
Also Content-Produkt, aber ihr habt auch Live-Coaching.
Richtig.
Die man dann noch on top hinzubuchen kann.
Ja, oder auch einzeln. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber genau, eigentlich ist schon die Idee zu sagen, hier hast du die ganzen theoretischen Inhalte, kannst du in deinem eigenen Tempo durchgehen, Selbststudium, wie du möchtest. Ja, aber wenn du darüber hinaus noch mehr Feedback bekommen möchtest, da kannst du auch dann mal deine Partien einschicken, du kannst Fragen stellen, du hast jetzt wirklich, das eigentlich das Stichwort ist Live-Interaktion. Du hast überall Live-Interaktion, du bist immer, ist alles immer live, du kannst immer Fragen stellen, du kannst mit den Trainern dich austauschen, du kannst mit den anderen Leuten dich austauschen. Darum ging es auch ein bisschen, dass wir so ein bisschen die Community mehr stärken, weil wenn alle Leute zu Hause sitzen und sich das alleine irgendwie anschauen, okay, schön und gut, aber wenn die Leute dann zusammenkommen, wenn sie sich auf Turnieren treffen, auf Seminaren treffen, dann kommt auch mal ein anderes Gefühl rein von Community und ich glaube, das war eine super Entscheidung, dass wir es mit reingenommen haben.
Ja, und das erhöht natürlich auch wieder die Stickiness zu eurem Produkt und bei euch zu bleiben und vielleicht noch den nächsten Kurs zu machen.
Ja.
Wie viel Mann seid ihr?
Wir sind, also mein Geschäftspartner und ich, und jetzt haben wir 4 Mitarbeiter.
Ja. Und dann noch die Coaches.
Die Coaches sind Freelancer, genau. Die zählen sich rein, wobei ein Mitarbeiter ist jetzt auch Coach. Und der ist jetzt quasi so Hauptcoach und der übernimmt auch viele Trainings. Der
hat sich gemacht, oder was? Der Elo.
Ja, das hat einfach Sinn gemacht. Hat einfach Sinn gemacht, dass wir ihn fest einstellen, weil er auch in vielen anderen Bereichen noch aushelfen kann. Auch jetzt so schachlicher Support in der Community, auf Discord und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ganz neu, dass wir einen internationalen Meister haben wir dann noch eingestellt.
Okay. Ja. Konnte dann diese Coaches. Und ihr habt aber auch dann quasi diese Offline-Seminare, die ihr dann auch ausrichtet.
Richtig, 2-mal im Jahr mache ich ein Seminar an einem Wochenende. Das ist auch tatsächlich meine einzige Tätigkeit. Also die Videokurse habe ich natürlich alle komplett aufgenommen, aber die sind aufgenommen, die sind fertig. Und was ich jetzt mache...
Das ist eine einzige Tätigkeit.
Ja, also wenn es jetzt um
die... Das hat sich gerade so angehört. So.
Ja, ja. Das ist meine einzige Trainertätigkeit. So ist es wahrscheinlich besser.
Ja.
Dass ich einen Teil von dieser Premium-Mitgliedschaft 2-mal im Jahr ein Wochenendseminar gebe. Und ja, ansonsten konzentriere ich mich jetzt persönlich eher so auf Marketing. Also ich nehme Ads auf und solche Sachen. Oder wir erstellen einen kostenlosen Videokurs, was dann so als Leadmagnet fungiert, um die Leute reinzubringen. Denn da ist natürlich noch viel Potenzial.
Ja, du bist ja auch das Aushängeschild letzten Endes
der
Schachschule. 4 Mitarbeiter hast du gesagt, ihr 2, also 6.
Ja.
Was können wir uns vorstellen? Seid ihr schon sozusagen 7-stellig?
Nee, siebenstellig sind
wir. Ich will jetzt nicht so konkret fragen.
Nee, kannst du ruhig fragen. Du kannst ruhig fragen. Ich glaube, haben wir letztes Jahr 600.000 gemacht? Ich glaube, wir haben 600.000 Umsatz gemacht, aber der Gewinn war natürlich deutlich geringer, logischerweise.
Ja, klar, jetzt logisch, aber...
Mit den Mitarbeitern, mit den Coaches, mit den Hotels, wo wir dann die Turniere organisieren und so weiter und so fort, haben wir auch Ausgaben. Aber das Ziel ist schon mal, siebenstellig zu werden. Das wäre schon schön, ja.
Ist trotzdem ein schönes, profitables Business, was du dort aufgebaut hast. Mhm. Wenn wir das jetzt mal, wenn ich jetzt mal 4 Mitarbeiter Vollzeit rechne, eure Gehälter, zwar habt ihr noch die Events, aber die...
Ja, die Mitarbeiter sind nicht alle Vollzeit. Wir haben einen Vollzeit-Mitarbeiter. Ja, ja, also...
Ach so,
nee, die anderen. Ich glaube, einer 30 Stunden...
Müssen uns keine Sorgen machen, ja?
Ja, passt alles.
Ja. Genau, du hast ja gehabt, chess.com hat 100 Millionen Spieler mittlerweile.
Ja, User,
genau. Ja. Wo, genau, User, ob sie jetzt alle spielen, wissen wir nicht, aber es sind irgendwie Leute, die sich mal angemeldet haben. Ja. Wo soll die Reise bei euch hingehen? Weil ich bin 5.000 jetzt, wie viele Schachspieler gibt es in Deutschland?
Ja, schon recht viele, würde ich sagen. Oder?
Ich glaube schon, dass...
Ein paar hunderttausend. Ich weiß es nicht genau, aber also, ist natürlich immer, die Frage ist, okay, wie viele Schachspieler gibt es, aber wie viele von diesen Schachspielern sind bereit, jetzt Geld in ihr Hobby zu investieren? Mhm. Was schönerweise, wie sich eben herausgestellt hat, und das war ja, bevor wir gestartet sind, auch überhaupt nicht klar, ist es schon ein relativ, also guter Prozentsatz oder ein Prozentsatz zumindest, dass wir jetzt davon leben können. Was ja, als wir gestartet sind, war das ja überhaupt nicht abzusehen, dass es so erfolgreich werden würde, dass das jetzt mein Hauptding ist. Also ich habe noch eine andere Schachseite, ja, die ich alleine mache und ein anderes Unternehmen, aber das ist schon, Chessens ist mein Hauptding. Und dafür bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Das konnte man nicht absehen. Aber das ist eben so, wenn du es nicht probierst, dann findest du es auch nicht heraus.
Ja, und also, wenn ich jetzt mal so 85 Millionen Leute, Menschen in Deutschland, wie viel spielen Schach jetzt, wenn es jetzt, sag ich mal, nur ein Prozent ist, bist du auch bei 850.000 irgendwo? Haben wir 85 Millionen, ist das korrekt?
Ich glaube 80 Millionen
ist 80, immer die Zahl. Genau, 80 ist ja, genau, 80, ja, tendenziell sehe ich da schon noch großes Potenzial, ja,
Also,
da vielleicht auch von 5 auf 20, 30.000 Leute zu kommen.
Ja, wir wollen im Prinzip jetzt vor allem mit diesem Retainer und Subscription, wollen wir einfach da eine gute Zahl von Leuten reinbekommen, ist ja logisch, und die Leute dann noch halten. Das ist ja vollkommen klar. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Angebot.
800.000, wie gesagt, 1%.
Ja.
Von denen, ja, 5%? von den Aktien. Ja.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht noch zu dem Business-Part abschließend. Wer ist so der Käufer aktuell, also der sich einen Schachkurs leistet? Also, was ist so die Persona dahinter?
Also wir haben natürlich von bis, aber wir haben auch sehr junge Schüler, wo dann natürlich die Eltern das kaufen. Aber ich sag mal, ich würde jetzt einfach mal sagen, so unser typischer Käufer ist männlich natürlich, ist ja klar in der Schachwelt. Und ist vielleicht so, ja, sagen wir so, steht gut im Leben, so Mitte 30, vielleicht Ende 30, irgendwie sowas in der Art und hat Lust, jetzt Schach, sein Hobby noch mal ja mehr zu intensivieren, zu verbessern, sich zu, ja.
Also Mitte 30 vermehrt schon männlich.
Ja, ja, hier. Auf jeden Fall.
Ist noch, auch eine Netflix-Doku.
Auch, ja,
nicht klar. Doku, Serie.
Ja, hat da nicht, ja, also im Schach, du hast 95% Männer oder sowas in der Art. Es ist wirklich sehr eindeutig, ja.
Okay.
Ist auch ein Thema für sich.
Aber das ist schon so die Persona. Es gibt mal Ausreißer, aber so 30,
ja,
männlich.
Ja, oder vielleicht sogar eher Ende 30, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Vielleicht eher so ab 40, könnte ich mir fast vorstellen. Aber gut, wir erheben dazu keine Daten. Ich kann jetzt eben nur das sagen, was ich so... Nee, ja, geht ja nicht.
Okay,
Ja, klar, ja. Du kannst es abfragen, aber und das ist kannst, ja auch irgendwie Quatsch. Und,
oder anreichern. Aber es wäre schon ganz interessant, so
ist was natürlich. Ist so die... Aber ich kann es zum Beispiel, ich kann es sehen auf YouTube zum Beispiel, ja. Da wird es mir angezeigt. Klar, YouTube und meine Schachschule muss jetzt nicht die größten Schnittmenge haben, aber ich sehe auf jeden Fall männlich und ja, sicherlich eher Mitte, mindestens Mitte 20, würde ich jetzt mal so sagen, ja.
Okay. Ich schenke nochmal nach kurz. Wer das Video schaut, sieht auch, dass wir hier auch nur mit Stil sprechen. Deswegen durch diese schöne Flasche Bad Liebenwerda auch immer nach unten stellen und unsere übergroße Karaffe.
Ja, da musst du mal eine größere noch.
Ja, habe ich letztes Mal auch schon gesagt.
Aber dann wäre sie auch zu sichtbar im Bild, ne?
Ja, müssen wir mal schauen. Ist auf der Liste. Aber vielleicht auch eine schöne sozusagen kleine Exercise in between, um mal Luft zu holen.
Ja, trinken ist immer gut.
Trinken
immer
wichtig, nicht gut.
Auch beim Schachspielen.
Ja. Ja, genau, hydriert bleiben.
Ja, da hau ich schon mal so 1,5 Liter weg während der Schachpartie.
Okay, kann auch 3-4 Stunden.
Ja.
Okay, ja. Okay. Aber hat einen wahnsinnig starken Einfluss. Also ich meine, man merkt es ja persönlich, wenn man dehydriert einfach auf die kognitive Funktion.
Absolut, nee, also trinken ist, finde ich persönlich, super wichtig beim Schachspielen, ja. Okay.
Somit kommen wir auch, schließen wir dieses Business mal ab.
Okay.
Mindgame-Schach.
Ja. Ja.
Und ja, es geht ja auch echt um geistige Leistungsfähigkeit.
Ja.
Ja. Und ich hatte im Vorfeld jetzt nochmal mit ein paar Freunden eine Sprachnachricht geschickt hier. Was wäre für euch spannend, wenn ich mit einem Schachgroßmeister spreche?
Ja.
Und alle waren eigentlich fasziniert von diesem Mindgame. Mhm. Wie es funktioniert, aber was du auch sozusagen davon beispielsweise in dein Businessleben, in dein Alltagsleben mitnimmst. Ein Thema, mit dem wir vielleicht mal starten, ist dieses Thema Fokus.
Ja. Ja.
Wie trainierst du, dass du wirklich über mehrere Stunden, wir hatten so eine Partie, kann 4 Stunden dauern,
ja.
Ja, fokussiert bleibst. Und ich muss sagen, wir sprechen jetzt auch schon seit ja, über einer Stunde
ja.
Fokussiert.
Ja.
Ich muss mich jetzt auch schon wirklich konzentrieren,
ja.
Dass ich nicht den Faden verliere.
Ja. Ja. Ja gut, ich denke, es ist natürlich viel Übungssache. Ich bin es gewohnt, von klein auf am Brett zu sitzen über Stunden. Und gerade für Kinder ist es sehr schwierig. Die sind dann häufig, dann ziehen sie recht schnell oder haben eben nicht diese Geduld. Und das trainiert man dann mit der Zeit. Ich verstehe vor allem, dass es in der heutigen Zeit schwierig ist, weil du halt so viele Ablenkungen hast.
Ja, und ja, der Attention Span ist ja...
Richtig, der Attention Span geht total nach unten, weil du so viele Eindrücke und Stimuli ständig hast, 1000 Nachrichten, E-Mails, Social Media, Scrollen, das schadet natürlich alles unserem Attention Span. Und ich glaube, was für jeden eigentlich gut wäre, ist, dem entgegenzuwirken. Und das muss jetzt nicht mehr eine Schachpartie sein, wobei es auch eine Schachpartie sein kann, eine längere Schachpartie jetzt nicht. Ich spreche jetzt nicht von, es gibt ja Blitz und dann gibt es noch Bullet. Bullet ist dann 1 Minute pro Spieler. Davon spreche ich jetzt nicht, weil das ist natürlich dann wieder nur irgendwie rumgezocke und wieder irgendwie schnell Adrenalin, Stimuli reinbekommen, sondern ich spreche dann von einer längeren Partie über 10 Minuten, 15 Minuten oder wie auch immer, wo man wirklich mal sich rein vertieft und wo man mal eine Zeit lang absolut nichts anderes macht, als sich auf diese Schachpartie zu konzentrieren für 20, 30 Minuten. Oder, was mir, denke ich, auch sehr geholfen hat, damals, so 2015, habe ich recht regelmäßig meditiert und habe dann wirklich gemerkt, was ich am meisten gemerkt habe, wie ich deutlich ruhiger war, so in Stresssituationen. Weil du hast natürlich auch im Schach dann die Situation, wenn deine Zeit knapp wird, man spricht dann von Zeitnot, dass du, dass der Adrenalinspiegel steigt und du natürlich das richtig spürst. Und da habe ich gemerkt, dass ich, als ich dann regelmäßig angefangen habe zu meditieren, dass ich in diesen Situationen deutlich ruhiger war, vielleicht manchmal zu ruhig sogar, ja, wo nicht genügend Cortisol oder Adrenalin dann ausgeschüttet wurde, aber wo ich mich einfach innerlich ja viel ausgeglichener gefühlt habe. Und Meditation hilft natürlich auch enorm mit diesem Fokus. Ja, dass du immer wieder den Fokus zurückbringst zu deiner Atmung, immer wieder das trainierst, in dem Moment zu sein und dich selber zu erwischen, wenn deine Gedanken irgendwo ableiten oder wenn du irgendwo in deinen Tagträumen bist und dich wieder zurückzubringen zum Hier und Jetzt. Und ich denke, das ist eigentlich wahrscheinlich der größte Tipp, den ich den Leuten mitgeben würde. Ja, anstatt 20 Minuten Instagram, was natürlich Spaß macht, klar, weil unsere ganzen Dopamin wird ausgeschüttet und so weiter und so fort. Ich verstehe das total. Ich bin ja selber auch nicht anders. Geht mir manchmal auch so, ist ja klar. Aber da eben zu verstehen, dass man dem auch entgegenwirken kann, wenn man sich mal Zeit nimmt, um zu meditieren. Oder es können auch Atemübungen sein, dass man sich einfach mal auf den Atem konzentriert. Und diesen Fokus kann man trainieren. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist.
Super spannend, weil ich saß hier vor ein paar Tagen mit Patrice. Und Patrice ist Unternehmer, aber auch Zen-Mönch.
Ja.
Und ich habe mich auch stark, sag ich mal, mit dem Thema Inner Work, aber auch Meditation ja in den letzten Jahren beschäftigt. Und ein, sag ich mal, Hauptthema unseres Gesprächs war Meditation, aber auch die Regulierung des Nervensystems.
Ja.
Ja? Und darum geht es ja letzten Endes.
Ja.
Dass du durch Meditation erstmal verstehst, okay, wie kannst du einen Fokus aufbauen, aber wie kannst du auch dich entsprechend regulieren. Ja.
Ja.
Super schön, also wir hatten das jetzt im Vorfeld, haben wir dieses Thema noch nicht sozusagen gescratcht.
Ja.
Aber sehr interessant ist das auch mit, also Breathwork, Meditation, so die Tools sind, die dir helfen, wirklich diese Leistung, diese kognitive Leistung hervorzurufen.
Ja, ich merke es zum Beispiel heute. Heute, also was ich probiere, ist, oder was ich empfehlen würde, ist eben, wenn man morgens aufwacht, nicht direkt irgendwie Nachrichten zu checken. Ja? Also es gibt, glaube ich, schon für viele Leute die Versuchung, dann direkt, ich check WhatsApp, ich check E-Mails, ich check Facebook, wenn ich noch Facebook, ich check Instagram, ich check noch TikTok, vielleicht Snapchat. So, und heute, klar, habe ich die WhatsApp-Nachrichten gecheckt, weil ich muss ja auch wissen, wo ich hinkomme. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht auf Instagram gegangen bisher heute. Ich habe da nicht irgendwie rumgescrollt, ich habe da nicht irgendwie geschaut. Und ich spüre, dass ich viel ausgeglichener bin, viel fokussierter, dass mein Geist viel schärfer ist. Und ich glaube, das können alle Leute auch mal selber für sich ausprobieren. Wenn ihr morgens aufsteht, vielleicht mal einen kleinen Spaziergang, wenn die Zeit da ist, draußen ein bisschen Sonne tanken, frische Luft und das Handy erstmal vielleicht im Flugmodus lassen oder zumindest, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist diese Nachrichten-Badges nicht anzeigen zu lassen auf dem Handy, weil dann schaust du da immer drauf oder dass die Nachrichten nicht aufploppen auf dem Handy, weil das ist, wir müssen
uns schützen. Ich empfehle verschiedene Focus-Modes. Du kannst sozusagen Morning-Focus,
genau.
Wo halt wirklich alles aus
gut,
ist.
Denn wir müssen uns schützen und unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus ist unser mithöchstes Gut. Und die ganzen Social Media und die ganzen Apps sind alle darauf aufgebaut, darauf ausgelegt, die Algorithmen, dass sie so viel von unserer Aufmerksamkeit, unserer Zeit in Anspruch nehmen wie möglich, dass sie so süchtig machen wie möglich. Und dagegen müssen wir uns bewusst schützen. Und das geht schon damit los, dass wir eben bei dem Handy und bei den Apps das alles so einstellen, dass wir eben nicht immer so getriggert werden. Und natürlich, wenn ich da jetzt Nachrichten-Badge sehe, 4, dann ist direkt der Trigger, jetzt möchte ich wissen, wer hat mir geschrieben, was ist da los, was passiert und so weiter und so fort.
Und der Geist wandert ab.
Richtig, und dann bin ich da erstmal, um dann wieder zurückzukommen, was ich davor gemacht habe, dann dauert das immer, ne, weil dieser Switch, immer wieder zurückzugehen von, ich lese jetzt eine Nachricht oder ich mache was anderes zu der Arbeit oder dem, was ich eigentlich in dem Moment tun möchte, das kostet jedes Mal. Und du hast dann nicht mehr diesen Fokus. Du bist dann einfach, dein Geist ist schon wieder, wo ist jetzt die nächste Ablenkung, wo ist der nächste Stimuli? Du kommst nicht so rein in diesen Flow. Weil Flow ist quasi genau das Gegenteil von ständig abgelenkt werden. Das ist einfach jetzt in einer Sache sich zu vertiefen. Und so ist ja Schach im Prinzip auch. Und beim Schachspielen geht es gar nicht anders. Weil wenn ich jetzt ein Schachturnier spiele, ich habe nicht mein Handy, ich kann gar nicht irgendwas anderes machen. Ich muss mich mit dieser Schachpartie beschäftigen. Mhm. Und natürlich mache ich das dann auch und probiere da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das ist in der Form, glaube ich, auch so eine Art Meditation dann irgendwo wieder. Weil du einfach mal für ein paar Stunden komplett dieses ganze andere Zeug, was sonst den ganzen Tag auf dich einprasselt, das hast du dann einfach mal nicht.
Es wäre interessant zu sehen, wie vielleicht auch, sag ich mal, die Hirnfrequenzen sind von jemand, der meditiert und jemand, der konzentriert und fokussiert Schach spielt. Ja. Ob das sozusagen stark korreliert. Ich kann es mir vorstellen, weil am Ende des Tages ist ja, also Meditation und das war auch ein Thema des letzten Podcasts. Wir hatten, also Patrice ist Zen-Mönch.
Ja.
Und ein Zen-Meister, der ein Buch geschrieben hat, hat quasi gesagt, dass Zen die Kunst, oder nicht die Kunst, die Wissenschaft des Nervensystems ist.
Mhm.
Ja. Und letzten Endes geht es darum, dich entsprechend zu fokussieren und dich, sage ich mal, selbst zu regulieren und runterzufahren. Und das ist ja dasselbe, was du versuchst, ja, in einem Schachspiel diesen Fokus zu wahren, eine gewisse entsprechende Ruhe zu wahren und eine gewisse Emotionsregulation herzustellen, damit du bestmöglichst auf dem Punkt performen kannst.
Ja. Ja, also ich denke, es gibt schon gewisse Unterschiede, weil bei der Meditation hast du natürlich auch irgendwie das Element der Entspannung. Und das kann ich jetzt beim Schach nicht so gebrauchen. Da muss ich schon irgendwie auch angespannt, konzentriert sein. Weil vor allem im Schach kannst du ja du machst einen falschen Zug. Du bist einmal irgendwie unkonzentriert oder einmal irgendwie zu locker, zu lässig. Und du kannst die gesamte Partie verlieren, weil du einmal was übersehen hast. Da musst du wirklich sehr, sehr irgendwie immer konzentriert und fokussiert bleiben. Aber wo ich auf jeden Fall bei dir bin, dass man eben wie bei der Meditation, dass du diesen Fokus auf eine Sache hast. Ne?
Mhm.
Und ja, ich glaube, das ist einfach so wichtig.
Genau. Für Fokus hatten wir jetzt Presswork, Meditation gehabt. Gibt es noch irgendwas anderes, wie du das trainierst?
Nee, also wenn ich jetzt selber trainiere, dann ist natürlich
trainierst
auch
du einfach, klar, genau. Dann, du spielst.
Dann nehme ich mir eine bestimmte Stellung vor und dann schaue ich mir die an und dann probiere ich auch wirklich jetzt mal für 15, 20 Minuten nur diese Stellung dann zu verstehen, zu berechnen. Aber ich mache jetzt sonst nichts anderes irgendwie Spezifisches.
Emotionskontrolle. Mhm. Ja. Es geht ja wirklich darum, auch ruhig zu bleiben und auch ruhig zu bleiben, wenn man merkt, hey, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht, das war nicht der ideale Zug,
um die
nächste Entscheidung wieder bestmöglichst treffen zu können.
Ja.
Ja. Gab es einen spezifischen Moment, an den du dich erinnerst, wo emotionale Kontrolle ganz klar über Sieg und Niederlage entschieden hat?
Mir fällt ein anderer Moment ein, der recht psychologisch interessant war. Das war bei der Deutschen Meisterschaft 2010. Es war die letzte Runde. Ich habe mit den schwarzen Steinen gespielt. Und für die, die vielleicht nicht so schachaffin sind, Schach startet man immer mit der gleichen Anfangsstellung. Aber Weiß fängt immer an. Das heißt, mit Weiß hast du diesen einen Extrazug, der natürlich ein minimaler Vorteil ist. Und ich spielte also mit Schwarz. Und mein Gegner hat mir nach so ungefähr 10 Zügen hat er mir Remis angeboten. Man kann im Schach zu jedem Zeitpunkt Remis, also unentschieden, anbieten, dann werden die Punkte geteilt. Und mit einem Remis wäre ich sicherer Zweiter gewesen und hätte außerdem eine Großmeister-Norm gemacht. Also um Großmeister zu werden, braucht man nicht nur 2500 Elo, sondern man braucht auch 3 Großmeister-Normen. Diese Normen sind in der Regel schwieriger zu erreichen als die Zahl, weil man eine höhere Turnierleistung dafür erzielen muss. Das heißt, dieses Remis wäre ein super Ergebnis gewesen in dem Sinne, ich bin Zweiter, ich habe meine Großmeisternorm, während wenn ich verliere, verliere ich alles im Prinzip. Ich bin ich kriege keine Großmeisternorm und ich bin nicht Zweiter und so weiter und so fort. Und in diesem Moment habe ich dann entschieden, weiterzuspielen. Das ist gut, auch die Stellung war soweit, habe ich mich wohlgefühlt. Aber das war so ein Moment für mich, ich möchte die Chance probieren zu nutzen. Wer weiß, ob ich nochmal die Chance bekomme, hier Deutscher Meister zu werden eventuell. Und das ist immer so ein sehr interessanter psychologischer Moment im Schach, wenn der Gegner einem Remis anbietet, weil man dann natürlich die ganzen Emotionen spürt, okay, ich möchte nicht verlieren. Ja, es gibt natürlich immer eine große Angst, irgendwie zu verlieren. Und da muss man dann probieren, irgendwie seinen inneren Schweinehund ein bisschen zu überwinden. Weil der innere, also da kommt halt diese Angst hoch. Diese, wenn ich jetzt ablehne und dann verliere, dann ist es natürlich doof. Ja, aber da habe ich dann dieses Mindset gehabt und habe ich auch immer noch, zu sagen, ich möchte es probieren, denn so nehme ich die meiste Erfahrung mit, so habe ich den größten Trainingseffekt und das hilft mir langfristig am meisten besser zu werden. Und in dieser Partie ist dann zum Glück alles gut gelaufen. Ich habe gewonnen, bin Deutscher Meister geworden, aber es war eben nur möglich, weil ich dann in dem Moment gesagt habe, komm, ich probiere das. Und ich habe den Mut gehabt, weißt du?
Genau, den Mut. Ich meine, es kommt Angst, Aufregung hoch. Irgendwo konntest du damit umgehen, aber du hast ja auch deine Gedanken, sag ich mal, positiv ausgerichtet. Ja, anstatt zu sagen, kann schwierig werden.
Ja, und das ist generell so im Schach, dass es dir hilft, vielleicht ein bisschen zu optimistisch zu sein, dass du deine eigenen Chancen, deine eigene Stellung vielleicht ein bisschen überschätzt als andersrum. Also ein gewisser gesunder Optimismus ist definitiv hilfreich im Schach.
Und was hilft dir bei dieser positiven Bestärkung? Trainiert, also wir haben ja schon gelernt, es gibt noch keine Mindset-Coaches oder Performance-Coaches im Schach. Ja. Aber einfach in solchen Momenten nicht in den negativen Loop entsprechend zu verfallen oder in eine falsche Richtung. Manifestierst du das irgendwo? Trainierst du das nochmal separat?
Naja, wenn, also zumindest in diesem Moment, wenn man ein Remis-Angebot bekommt, dann ist man ja erstmal recht sicher. Weil wenn man sich jetzt wirklich unwohl fühlt, wenn man die Steuerung gar nicht mag, dann kann man das Remis-Angebot annehmen, ist okay. Aber für mich, das habe ich irgendwie schon früh mitbekommen von meinem Trainer, diesen Kampfgeist zu haben, diese immer alles zu probieren bis zum letzten Moment, irgendwie noch Chancen zu kreieren, das wirklich das Potenzial der Stellung auszuloten. Und das hat mir in vielen Partien dann noch einen Sieg gebracht, wo andere vielleicht schon lange sich mit einem Unentschieden begnügt hätten oder gesagt haben, hier gibt es doch keine Chancen mehr. Und jetzt vielleicht zu diesem anderen Moment, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat, man merkt es und man ist auf einmal in der Verteidigung, da braucht es natürlich auch dann den positiven Self-Talk, sag ich mal, dass man sich selber zuspricht und eben nicht sagt, ey, was bin ich für ein Idiot, wie konnte ich diesen Zug machen, sondern eben sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht, es passiert, kann man jetzt nichts mehr dran ändern, jetzt probieren wir das Beste aus dieser Situation zu machen und uns zu verteidigen. Und natürlich ist das nicht immer leicht, weil ja, es kommt eben wieder auf diese Sache zurück, dass man im Schach komplett selber verantwortlich ist für alles. Und wenn man dann seine wunderbare Stellung mit einem einzigen Zug verhunzt hat, ist das natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber ja, da muss man eben sich
aber zurückholen. Du schaffst das mit diesem unangenehmen Gefühl irgendwo dann, es ist da, du schaffst es damit sozusagen entsprechend umzugehen und in eine richtige Richtung wieder oder dich nicht von ihm dominieren zu lassen.
Ja, meistens schaffe ich das, würde ich schon sagen. Ja, meistens schaffe ich das. Denn ich glaube auch da, es ist alles über das Mindset und dass man sich eben sagt, hey, das ist eine Lernerfahrung, diesen Fehler, den kann ich mir jetzt nach der Partie mal anschauen, warum ist dieser Fehler passiert und was kann ich daraus lernen, was kann ich das nächste Mal besser machen. Genauso ist es eben auch mit Niederlagen im Schach. Ja, es klingt so Klischee, aber ja, daraus kann man eben am besten lernen.
Genau, es ist es klingt Klischee, es klingt irgendwie simpel, dann denkt doch halt so.
Ja.
Aber klar, trotzdem ist Moment es halt ein Kampf. Leicht,
natürlich.
Und dabei aber, sag ich mal, hat dir ja auch dein Trainer sehr geholfen, dich sehr bestärkt sozusagen, dass man einfach dranbleiben muss, dass man da durch muss.
Ja, ich weiß gar nicht, ob bei dem Thema ungefähr unbedingt so sehr, sondern eher bei dem anderen Thema mit Kampfgeist und Beharrlichkeit und dranbleiben. Aber ja, irgendwie war es immer schon auch so meine Ausrichtung, auch in schlechteren Störungen probieren zu kämpfen. Und das war vielleicht schon so ein bisschen in meiner Natur auch. Ja. Mhm. Und nicht einfach aufzugeben.
Genau, ich glaube, das kann auch ein Stück weit vielleicht eine Veranlagung, Charakterstärke sein, die aber auch irgendwo vielleicht auf ein gewisses Fundament auch aus der Kindheit irgendwie zurückgeht. Ja. Ja. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, es gab mal vor ein paar Jahren einen Moment, da war es alles, sage ich mal, sehr tough. Ja, auch in der Familie, mein Vater wurde krank und war alles sehr tough und sehr viel.
Ja.
Trotzdem und es ist auf verschiedenen Dimensionen, habe ich es dann geschafft, sage ich mal, wieder aufzustehen und nach vorne zu gehen.
Ja.
Aber es war teilweise richtig scheiße. Mhm. Ja. Aber das sozusagen so am Boden auch manchmal gewesen zu sein, ja, war auch ein bisschen, also es waren verschiedene Facetten. Mhm. Diese Erfahrung gibt mir jetzt wirklich viel auch Selbstvertrauen, dass, okay, es ist jetzt schwierig, es ist scheiße, kommen wir schon durch.
Ja.
Gab es bei dir auch so Schlüsselmomente, aus denen du Selbstvertrauen geschöpft hast?
Ja, ich denke schon. Also ich denke, wenn man häufig in dieser Situation schon gewesen ist, wo man es dann noch geschafft hat, irgendwie eine schlechte Stellung zu verteidigen, zum Remis oder vielleicht sogar zu gewinnen, dann hilft es enorm, weil man eben weiß, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es schon mal gemacht, ich kann es wieder machen. Und genauso auch mit anderen Situationen im Leben. Ne? Also ob das jetzt im Business ist, ob das jetzt irgendwelche Speaker-Engagements oder Moderatoren oder Kommentatoren-Sachen sind. Du hast natürlich dann dieses Selbstvertrauen, weil du es schon mal gemacht hast. Weil du weißt, ich habe das schon mal gemacht, ich kann das wieder machen. Und das ist natürlich etwas, was du nicht irgendwie sonst ersetzen kannst. Diese persönlichen Erfahrungen, die du dann schon gesammelt hast. Ist natürlich jetzt die Frage, was machst du, wenn du noch nicht in der Situation warst? Aber dann würde ich sagen, okay, dann, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man zu sich selber unterstützend ist und auch vergeben und sagt, Fehler sind menschlich, sind normal und das ist okay. Und dann probiert auch aus diesen Fehlern wieder was mitzunehmen und zu lernen. Und im Prinzip an jede Situation so herangeht, was kann ich daraus mitnehmen? Und da ist natürlich auch die Parallele vom Schach zum Leben. Ne? Im Schach, wenn du einen falschen Zug gemacht hast, dann kannst du es nicht mehr ändern, aber du kannst dann probieren, für den Rest der Partie es gut zu machen. Und im Leben genauso. Wenn etwas passiert ist, ist es passiert. Und auch wenn es dann Mist ist, dann
im Leben oder auch im Business, wie auch immer. Also du kannst es nicht rückgängig machen, gerade im Business, eine falsche Entscheidung, sondern was kann ich daraus lernen?
Richtig.
Versuchen es positiv zu framen und vielleicht bringt es mich auch einen Schritt voran, weil jetzt werde ich generell die Situation besser handeln.
Ja. Oder auch eine Beziehung. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist ja auch irgendwie wieder eine Lernerfahrung, dass irgendwas hat in dieser Beziehung nicht ganz gepasst und ich kann vielleicht jetzt besser verstehen, was in meiner nächsten Beziehung, was mir da wichtig ist, damit es dann besser passt. Also eigentlich überall. Es geht um das Mindset.
Ja, es geht,
darum, wie du es framest, wie du rangehst.
Was dich halt entweder beschränkt oder halt die Möglichkeit öffentlich gibt, dein Potenzial zu entfalten.
Ja.
Und hier ist es ja ganz klar, wenn du im Schach in der Partie da sitzt und machst einen Fehler und damit nicht entsprechend umgehen kannst, sagst, ich bin Fehler, wirst du nie gewinnen, kommt Tilt. Ja. Und wirst du nie das überwinden können.
Mhm. Ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich spiele auch sehr gerne Tischtennis und da habe ich auch gestern gespielt mit einem, und der meinte, die Topspieler, die ärgern sich gar nicht, wenn sie einen Fehler gemacht haben, weil es ist einfach so normal. Und wenn jetzt Topspieler ein Spiel gewinnen, dann ist es ja nicht so, weil sie jetzt komplett dominiert haben, sondern weil sie einfach nur ein paar mehr Punkte gemacht haben. Und
vielleicht als weniger Fehler. Also, oder?
Ja, wenn jetzt so ein Spiel 11-9 ausgeht, okay, ja, dann habe ich irgendwie, was weiß ich, 53% der Punkte in diesem Spiel gemacht. Aber es ist ja jetzt, das ist vollkommen normal, dass ich nicht alle Punkte machen werde und dass ich Fehler machen werde. Und das gehört dazu, und sich dann eben nicht nach jedem verpassten Ball zu ärgern. Weil das bringt dich dann irgendwie in die Emotionalität und dann kommen mehr Fehler.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und das ist okay, aber oft hat man so, sage ich mal, ist man so geframed, so, nee, Fehler darfst du nicht machen, weil in der Schule hast du auch schon so, okay, Fehler in der Rechtschreibung gehabt, da Fehler gemacht. Ja. Ja. Und vielleicht trägt man das so mit, obwohl es ja mehr darum geht, also ja, du wirst Fehler machen und du musst sie auch irgendwie akzeptieren. Lern daraus, mach sie nicht zweimal, und schau, wie du trotzdem halt sozusagen deine Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen und die richtigen Sachen zu machen und sie richtig zu machen, halt verbesserst, aber du wirst ein Leben lang Fehler machen.
Das ist okay.
Ach Gott, verstanden haben wir es.
Ja, nee, ich glaube,
du auch schon gut umgesetzt.
Es ist wirklich, wie man zu sich selber spricht, innerlich. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel, dass man da so mit einem spricht, wie wenn man mit einem guten Freund sprechen würde. Ja, dass man eben konstruktiv ist, sich Zuspruch gibt, und nicht eben dieses, ah, du bist der größte Idiot und wie konntest du diesen dummen Fehler machen, weil das ist dann natürlich nicht so förderlich, ist ja
vollkommen klar. Genau, dieser Inner Talk. Da gibt es ein Buch auf meiner Agenda, was genau dieses Thema, wo es genau um dieses Thema geht, habe ich von jemanden empfohlen bekommen, der hat bei McKinsey damals auch Mindset and Performance, also die Sparte, aufgebaut. Ja. Leite ich dir mehr weiter, aber da geht es quasi um Führung und auch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und dieses Buch handelt zum Großteil über das innere Gespräch, was man hat, und das unter Kontrolle zu bekommen.
Ja.
Ich habe erst die Zusammenfassung gelesen und die ersten Seiten, deswegen kann ich auch nicht mehr drüber sagen und der Name fällt mir auch nicht ein.
Ach so.
Ich werde es hier aber mal dann auch teilen und ich werde es dir mal zu, also same quasi. Ja. Gibt es noch irgendwas, wir hatten es jetzt schon gehabt, ob du irgendwelche Vorbereitungsroutinen hast oder so vor den Turnieren, du hast auch Meditation, vielleicht Presswork. Gibt es noch irgendwas vor den Turnieren oder auch in den letzten Minuten, was dir hilft?
Ja, also im Prinzip kommt es wieder zurück zu den Basics im Prinzip. Ne? Also wir haben schon darüber gesprochen, viel zu trinken. Aber wahrscheinlich das Wichtigste ist ein guter Schlaf vor der Partie. Also jetzt, manchmal habe ich mich auch direkt vor der Partie noch hingelegt, so Mittagsschlaf nochmal. Aber sonst dann die Nacht davor einen guten Schlaf dazu haben, ist so wichtig, weil das einfach auf so viele Faktoren einen Einfluss nimmt, die Konzentrationsfähigkeit, die Ausdauerfähigkeit, wie dein Gehirn funktioniert. Denn Schach ist natürlich ein sehr forderndes Spiel für das Gehirn, logischerweise. Und Schlaf ist da das absolut Wichtigste, würde ich sagen. Und dann natürlich auch genug Energie zu haben, also was gegessen zu haben, aber es sollte auch nicht zu schwer sein, solche Sachen, klar. Aber ich habe jetzt keine magische Routine oder sowas in der Art. Und du hast natürlich beim Schach auch noch die Vorbereitungszeit, wo man sich genau anschaut, was hat der Gegner gemacht bisher in seinen Partien und wenn er das wieder macht, wie werde ich dann dagegen spielen? Das spielt eine sehr wichtige, auch konkrete Rolle vor der Partie, dass man da sich spezifisch schon auf den Gegner vorbereitet.
Mhm. Okay. Jetzt bist du wirklich Leistungssportler im mentalen Bereich. Was sind deine Lessons learned über Regeneration? Ja, weil darüber redet man irgendwie nie wirklich. Ja.
Ja, also auch wieder Schlaf, würde ich sagen, ist super wichtig, auch nach der Partie. Dann bei Turnieren ist eigentlich mit das Wichtigste, worauf ich achte, dass ich wirklich probiere, guten Schlaf zu bekommen. Weil manchmal habe ich auch einfach nach so einer Partie habe ich auch einfach Kopfschmerzen. Das kann auch schon mal passieren, ne? Gerade wenn die länger geht.
Obwohl du genug trinkst.
Ja.
So, hast du ja gesagt, so 4 Stunden schon mal so 1,5 plus
Liter. Ja, es ist echt, es ist eben intensiv. Aber genau, für die Regeneration ist natürlich ein bisschen anders als jetzt bei mehr physischen Sportarten. Muss ich jetzt nicht so irgendwie die Muskeln ruhen, aber ja, probieren den Kopf mal irgendwie.
Genau, ich komme immer wieder zu dem Thema in dem Podcast. Wir haben schon Verständnis, wenn wir halt einen Run gemacht haben oder genau, was Physisches, Anstrengendes, wir brauchen Regeneration, aber das ist unser Kopf und das Mentale und das auch im Kontext von, du hast halt hier viel Arbeit in deinem Unternehmen, viel Stress, dass du dann auch mal eine Regeneration brauchst, auch vielleicht mal eine Informationspause.
Ja. Das machen die wenigsten wahrscheinlich, ja.
Aber Schlaf, genau. Schlaf sozusagen, erstmal alles während des Schlafs prozessieren lassen und dann kann es weitergehen.
Man kann nicht genug über irgendwie Schlaf, glaube ich, sprechen oder das optimieren. Da ist einfach so viel Potenzial und kann ich nur jedem empfehlen, sich mehr damit zu beschäftigen und mehr zu einer Priorität zu machen, weil es verändert dein komplettes Leben. Wir kennen es ja alle, wenn man schlecht geschlafen hat, dann ist der ganze Tag einfach deutlich schlechter, als wenn man gut geschlafen hat. Der ganze Tag. Man spürt es in jedem Moment des Tages, wenn du jetzt schlecht geschlafen hast. Und klar, du kannst das probieren, irgendwie mit Kaffee oder wie auch immer zu kompensieren, aber
auch,
du spürst es.
Genau.
Und das ist einfach nicht dieselbe Lebensqualität und es fühlt sich einfach nicht so gut an. Und ja, Schlaf wird häufig so nach hinten geschoben und irgendwie so, es ist so das Letzte, worum ich mich kümmere. Alles andere hat immer Priorität.
Kann ich ja, wenn es irgendwann, ja.
Aber eigentlich sollte es die oberste Priorität haben, ne?
Ja, ich glaube, Thema, das auch vor, lass mich so 6-7 Jahren, so Schlaf, auch im Arbeitsumfeld, so hey, brauchst auch hier Work hard, Party hard und Schlaf ist, sag ich mal, sekundär.
Ja, genau.
Wo du aber auch merkst, du einfach schlechtere Entscheidungen sozusagen triffst. Auch, genau, Fokus, Emotionsregulation voll am Arsch.
Alles. Es hat einen Einfluss auf alles. Also ich kann nur wirklich dieses Buch empfehlen von Matthew Walker, was für mich ein Augenöffner war vor ein paar Jahren, Why We Sleep. Ich glaube, auf Deutsch heißt es das große Buch vom Schlaf.
Ja.
Großartiges Buch. Und dann wird man kann nicht Schlaf mit den gleichen Augen ansehen, nachdem man dieses Buch gelesen hat.
Ja, ich kenne es. Das hat für mich auch danach war ich dann überzeugt, dass es vielleicht doch, sage ich mal, mit den 6,5 Stunden nicht so wirklich funktioniert. Und mittlerweile achte ich da auch echt wirklich stark drauf, weil es gibt einfach mehr Lebensqualität.
Ja, absolut. Ja.
Schach und was hat es dir fürs Leben gelehrt? Wir sind hier schon so ein bisschen, sage ich mal, eingestiegen. Und Garry Kasparov, immer noch sozusagen einer der, oder? So
einer der größten Spieler.
Der größten Zeit. Spieler.
Sicherlich.
Ja. Magnus Carlsen ist.
Es ist die Debatte zwischen den beiden.
Okay. Hat ein Buch geschrieben, How Life Intimates Chess, wo es quasi um Prinzipien geht, die er vom Schach auf das Leben überträgt.
Ja.
Einerseits geht es da natürlich um Vision, Planung, es geht um Initiative, den Zug machen. Lernen aus Fehlern hatten wir ja schon gehabt. Aber gibt es so ganz klare irgendwie Prinzipien, die du für dich aus dem Schach aufs Leben übertragen hast? Neben dem Inner Talk, den wir schon hatten, gibt es da noch was dir hilft?
Ja, ich glaube auch wieder dieses Thema Beharrlichkeit. Also, dass man es probiert. Wenn man irgendetwas Bestimmtes erreichen möchte, dass man es probiert, auch wenn es Widerstände oder Hindernisse gibt, dass man nicht direkt aufgibt. Ich glaube, das habe ich vom Schach auch irgendwie übernommen und dass ich da auch mal sehr beharrlich sein kann. Ja? Und ansonsten, klar hast du als Schachspieler auch ein bisschen diese Vorausplanung. Ist ja vollkommen logisch. Im Schach muss man vorausplanen, man muss vorausberechnen. Im Leben geht es natürlich auch zum gewissen Grad. Du hast aber klar auch ganz viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, die auf einmal auch irgendwie eine Rolle spielen können. Aber ich bin definitiv jemand, der gerne so ein bisschen weiß, wo die Reise ungefähr hingeht und was so ansteht die nächsten Monate. Und ich glaube, das wären jetzt so zwei Sachen, die mir einfallen würden.
So, genau, also dieses Thema mehrere Züge vorausdenken.
Ja.
Da habe ich ja am Anfang schon versucht, diesen Faden zu spinnen mit dem Longevity Game. Wie weit würdest du sagen, oder ist da eine klare Vision, so mentalisierst du das oder hast du ein Vision Board für Niklas in 5 Jahren, so soll mein Leben aussehen? Versuchst du da stark vorauszudenken und jetzt gezielt zu schauen, wie du dich ausrichtest?
Ja, vielleicht nicht so stark bisher, aber ungefähr weiß ich das schon. Also ich möchte finanziell unabhängig sein, finanziell frei und ich möchte vor allem, das ist das Wichtigste für mich, gesund und fit sein, voller Energie und mich gut fühlen in meinem Körper. Und darauf richte ich jetzt auch im Prinzip alles aus.
Du hast die Weichen gestellt quasi.
Ich stelle die Weichen, ich kümmere mich um meinen Sport, ich kümmere mich um meinen Körper und um meine mentale Gesundheit und all das. Und natürlich probiere ich auch mein Business nach vorne zu bringen. Das ist natürlich dann auch immer die Frage, so die Balance, wie viel Business, wie viel jetzt andere Sachen. Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Damit eben nicht, klar, wenn ich jetzt ganz viel Zeit ins Business stecke, dann komme ich da weiter voran, aber meine Lebensqualität oder die anderen Bereiche leiden in meinem Leben, meine Gesundheit, Sport und so weiter und so fort. Und da dann eine gute Balance zu finden, ist, denke ich, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass ich da jetzt aktuell auf einem ganz guten Weg bin.
Nochmal zu diesem Thema vorausdenkende Züge.
Ja.
Dieses Vorausdenken, also ich habe ja früher auch mal Schach gespielt und ich weiß noch, aber da ist schon eine Faszination da, weil wie viele Züge kannst du im Schach vorausdenken? Oder wie viele?
Ja, ich sag mal so, es hängt immer von der Stellung ab.
Okay.
Du hast manche Stellungen, wo du jetzt sehr viel vorausdenken musst, weil du deine Entscheidung davon abhängig machst, ob jetzt das funktioniert, was du vorhast oder nicht. Also wenn ich jetzt eine Figur opfere, also eine Figur abgebe, dann muss ich mir ja schon sehr sicher sein, dass ich dann irgendwie am Ende der Variante oder wie auch immer entweder das Material, was ich gegeben habe, zurückbekomme oder einen sehr starken Angriff habe gegen den gegnerischen König oder wie auch immer. Ja, während es andere Stellungen gibt, wo jetzt der Unterschied von verschiedenen Zügen nicht besonders groß ist. Und es gibt einfach nicht so viel zu berechnen, weil es nicht so viel erzwungene Varianten gibt. Aber wenn es jetzt darauf ankommt, zu berechnen, dann gibt es da jetzt auch kein so großes Limit. Also dann kann es auch schon mal 10 Züge, dann können es auch mal 15 Züge sein. Aber das geht natürlich nur, wenn es sich jetzt nicht bei jedem Zug verästelt. Wenn du jetzt bei jedem Zug 5 Alternativen hast, geht das natürlich nicht mehr. Also es hängt sehr
von der Stellung ab. Aber schon, ja. Der Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, so genau, kam auch von einem Freund, mit dem ich gestern kurz noch gesprochen hatte. Er meinte, es ist ein sehr intimes Spiel. Mhm. Ja? Und einerseits, du hast perfekte Informationen, aber es geht natürlich auch darum, vielleicht zu verstehen, in was für einer emotionalen Verfassung der Gegenüber ist und zu verstehen, wie der vielleicht handeln wird. Ja? Also, hat es dich was über Menschen gelehrt, Schach, oder sozusagen, dass du Menschen einschätzen kannst?
Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also, auch wenn ich jetzt eine Partie spiele, so sehr mache ich das jetzt nicht, was ich spiele, vom Emotionalen oder was ich so von meinem Gegner wahrnehme, abhängig. Natürlich kannst du vielleicht schon sagen, wenn der Gegner einen müden Eindruck macht, dann probierst du jetzt die Partie länger am Laufen zu halten als vielleicht in einer anderen Situation. Oder du kannst vielleicht wissen, dieser Spieler hat eine bestimmte Veranlagung, wie er gerne spielt. Dieser Spieler mag es überhaupt nicht, wenn er angegriffen wird. Dann kann ich natürlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, kann ich probieren, es vielleicht in diese Richtung zu lenken, dass ich meinen Gegner dann angreife und ihn so unter Druck setze. Aber im Endeffekt meinte Bobby Fischer auch schon, ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge. Und okay. Das ist letztendlich das Wichtigste im Schach, dass man sich darauf konzentriert, gute Züge zu machen. Ja.
Okay. Thema Risiko. Genau. Im Schach, wie im Business, es gibt keine, du bist kein Schachcomputer und sozusagen, es gibt zwar perfekte Informationen eigentlich auf dem Schachbrett, was der nächste perfekte Zug ist, trotzdem ist ja eine gewisse Unsicherheit entsprechend da, weil du es nicht schaffst, sozusagen diese ganzen Informationen entsprechend in der kurzen Zeit zu kalkulieren. Ja. Insbesondere sozusagen auch in diesen Rapid und
Schnellschach und Blitz.
Ja. Genau, und Blitz. Ja. Wie generell hat es dir vielleicht auch geholfen, mit Unsicherheiten im Leben und im Business umzugehen?
Ja, es gehört dazu. Ne? Also ich meine, es ist einfach, darüber haben wir ja auch schon vorhin gesprochen, mit dieser Umstellung des von Einmalzahlung im Prinzip zu dem Abo-Modell, geht mit einem gewissen Risiko einher. Aber so ist das nun mal im Leben. Ohne Risiko kommst du im Prinzip nicht vorwärts. Und ähnlich ist es auch im Schach, dass du eine Partie komplett ohne Risiko gewinnst, ist extrem selten. Das heißt, ohne geht es nicht. Deshalb muss man einfach nur einschätzen, wie viel Risiko bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Aber natürlich ist es immer so, je mehr Risiko du nimmst, desto höher kann dann vielleicht auch der Ertrag ausfallen. Desto weniger Risiko, desto weniger Ertrag, muss natürlich jeder dann für sich selber einschätzen, wo er am besten steht. Und wie viel Ungewissheit, wie viel Unsicherheit kann ich gut umgehen? Ja. Und ich bin da traditionell jemand im Schach auf jeden Fall, der schon auch mal riskanter spielt. Jetzt mit dem Alter kommt auch die Weisheit ein bisschen sicherer, bin ich geworden. Ja, weil ich prinzipiell das Problem immer hatte, dass ich ein bisschen zu viele Partien verloren habe. Ich habe vielleicht mehr gewonnen, aber ich habe auch mehr verloren. Und das wollte ich ein bisschen reduzieren. Jetzt probiere ich mit Schwarz sehr sicher zu spielen, mit Weiß ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz jetzt für mich. Und ja, im Leben, denke ich, bin ich auch bereit gewesen, mehr Risiko einzugehen. Ja, jetzt diese Schachschule zu gründen, war jetzt nicht so riskant, weil bei einer Online-Business hast du natürlich limitierten Einsatz an Kapital. Also das ist natürlich total überschaubar, was du investierst. Vor allem ist deine Zeit und Energie, aber gut. Aber generell würde ich mich da schon eher so als ein bisschen risikofreudiger einstufen.
Ja. Okay. Initiative ist ja auch ein wichtiges Thema im Schach.
Sehr wichtig, ja.
Genau. Wie du halt auch ein Spiel beeinflusst.
Ja. Ja. Ob du gerade am Drücker bist, im Prinzip. Ob du dem Gegner.
Genau. In welcher Position befindest du dich? Bin ich gerade mehr in der Defense oder in der Offense? Auch eine wichtige Option im Leben und im Business. Ja. Wo stehe ich gerade? Was habe ich vielleicht gerade für Optionen?
Ja, dass man sich nicht unbedingt ausruht, sondern versteht, was kann jetzt der nächste Schritt sein im Business? Wie kann ich jetzt weiter wachsen? Was kann ich optimieren? Was macht am meisten Sinn im Business wie auch im Leben? Dass man ja nicht stagniert. Ne? Im Prinzip, ich glaube, aber das ist für uns Menschen generell sehr wichtig, dass wir irgendwie was machen, dass wir was schaffen, dass wir was kreieren. Und dass wir nicht einfach nur stagnieren, das Gleiche machen über einen längeren Zeitraum. Und da spüre ich jetzt für mich auch so ein bisschen die Tendenz, dass ich sage, okay, jetzt habe ich sieben Jahre diese Schachschule gemacht. Ja, so langsam, also klar, da passiert auch was, Sachen verändern sich, aber letztendlich ist es doch ein bisschen das Gleiche. Und da, dass ich mich vielleicht auch umschaue nach einer neuen Möglichkeit, vielleicht im Longevity-Space.
Ja. Okay, also ein Stellungswechsel.
Stellungswechsel, genau. Okay. Neue Partie.
Okay. Niklas, als letzte Frage, weil, du hast ja kein Problem mit Ausdauer und Fokus, aber wir sitzen jetzt hier schon knapp 2 Stunden. Aha. Und ich merke,
die Flasche ist auch leer. Gut,
das kann man ändern.
Aber ich wollte dir ja auch ein bisschen mehr von deinem Samstag noch lassen. Ja, und Thema, ich frage immer noch mal so Bücher. Gab es irgendein Buch, was dich sehr für das Thema auch Mindset, weil wir hatten jetzt auch gerade das Thema Mindset nochmal im Schach, was dir da sehr geholfen hat oder was du auch verschenken würdest an einen sozusagen Schachlehrling.
An einen Schachlehrling?
Lehrling.
Also, zum Thema Schlaf haben wir ja schon angesprochen, Why We Sleep. Dann dieses Buch Lifespan ist natürlich auch sehr interessant, von David Sinclair. Was ich sehr gerne immer verschenke, wie heißt das Buch? Das ist so ein kleines Büchlein von einem argentinischen Psychotherapeuten. Da geht es so um Geschichten. Es sind so kleine Geschichten, die irgendeine Message haben. Ist sehr schön, sehr schönes Buch. Ich gebe dir den Titel nochmal. Okay. Ich muss ihn nochmal nachschauen. Kannst du es reinpacken in die Notizen. Und dann, was auch ein sehr schönes Buch ist, vielleicht mehr so in Richtung Mindset, ist irgendwas mit Good Life, Way to a Good Life. Da geht es sehr viel um Stoizismus.
Ah, okay.
Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Lebensphilosophie. Kann ich nur empfehlen. Irgendwas mit Good Life. The Good Life? Ja, muss ich dann auch nochmal
genau kriegen.
Nee, ich glaube, vielleicht Guide to Good Life.
Ja. Hört sich nachvollziehbar an für den Titel. Aber genau.
Das sind jetzt so die Bücher, die mir einfallen würden, die mir weitergeholfen haben, die ich auch ganz gerne verschenke. Ja. Es gibt so eine Seite von Derek Sivers. Der hat irgendwie CD Baby oder irgendwie so ein Business gemacht und
genau.
Mir hat das nichts gesagt, aber gut, wie auch immer. Der hat eine ganz, ganz coole Seite, wo er immer so Bücher bewertet und eine kurze Zusammenfassung schreibt und da schaue ich ab und zu mal rein, das ist nicht schlecht.
Okay.
Ja.
Nee, super. Danke auch nochmal dafür. Ist immer interessant, weil man merkt, also wenn man über Bücher fragt, in so einer gewissen Bubble oder wenn man auch so ähnliche Gäste hat,
ja,
da kommen natürlich auch immer so gewisse Bücher, die ihr Denken grundlegend verändert haben. Aber auch jetzt von dir ist nochmal eine neue Richtung gerade reingekommen.
Ja.
Find ich spannend. mir ist es insbesondere aufgefallen bei Alex und bei Ramsi. Da waren doch sehr viele Überschneidungen, aber sie sind auch in einer ähnlichen Mission hier unterwegs. Danke für diesen Ausflug in die Schachwelt, in die Welt des Mindsets. Bisschen Longevity dazwischen schadet nie. Danke, Niklas. Over and out, Flasche Wasser ist leer, Zeit für Mittagessen.
Gern geschehen.
Danke. Hat
Spaß gemacht. Danke dir. Perfekt.